Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
Ich möchte mit uns beten. Lieber Herr, wir kommen hier alle aus ganz verschiedenen Umwelten zusammen. Manche von uns haben Schönes erlebt heute Morgen, manche Interessantes, manche Trauriges, manche schlagen sich mit Zweifeln rum, andere wieder haben Sorgen. Herr, wir bitten dich, dass heute du es bist, der uns anspricht in all dem, jeden ganz persönlich, nur du kannst das. Wir bitten dich darum, dass du unsere Herzen berührst und dass du uns heute Morgen ein Wort schenkst, ein Wort von dir, was unser Leben bereichert und auch ein Stück weit verändert. Bitte, Herr, mach uns bereit, auf dich zu hören, dir zuzuhören und segne uns jetzt diese gemeinsame Stunde. Amen. Jetzt singen wir nochmal zusammen wieder ein gemeinsames Lied, die Nummer 277. Das geht schon ein bisschen in die Richtung der Predigt. Bei dir, Jesus, will ich bleiben, heißt das Lied. Lied Nummer 277. Und jetzt singen wir nicht alle Strophen, sondern wir singen die Strophen 1, 3 und 4. 1, 3 und 4. Das sind Marlies und Fred. Sie sind Christen und gehen schon lange in eine evangelikale Gemeinde. Fred ist seit seiner Kindheit dabei, Marlies kam in ihren 20ern zum Glauben. Die beiden haben 3 Kinder und 5 Enkel, die sie manchmal besuchen. Marlies und Fred sind sehr interessiert an verschiedenen Themen und gehen mit offenen Augen durch die Welt. Bisher haben sie sich eigentlich ganz wohl gefühlt in ihrem Leben, aber in der letzten Zeit beobachten sie ein paar Dinge, die sie verunsichern und irgendwie ins Nachdenken bringen. Neulich las Marlies in der Zeitung vom Christopher Street Day in Stuttgart. Es hieß, dass in diesem Jahr 500.000 Zuschauer die Parade besucht hatten. Sie stand unter dem Motto Vielfalt leben, jetzt erst recht. Man wolle Vielfalt und unterschiedliche Lebensweisen schützen und verteidigen, hieß es. Marlies fand die abgebildeten Fotos etwas gewöhnungsbedürftig und fragt sich, ob das jetzt die Normalität werden soll. Fred macht sich Gedanken über den zunehmenden Rechtsextremismus in Deutschland. Im Radio hieß es, in 2023 habe es in der Szene über 360 Versammlungen und Demos und mehr als 300 Musikveranstaltungen gegeben. Das ist fast jeden Tag eine. Tendenz steigend. Vor allem, dass die rechtsextrem motivierten Straftaten in 2024 mit rund 30.000 ein Rekordhoch erreichen werden, gibt ihm zu denken. Das geht Marlies genauso. Generell nimmt die Gewaltbereitschaft zu, findet sie. Neulich hat ihr der Enkel erzählt, in der Schule hätte es eine Schlägerei gegeben. Zwei seiner Klassenkameraden hätten sich so sehr geprügelt, dass der eine sogar im Krankenhaus genäht werden musste. Die anderen hätten interessiert zugesehen, manche sogar mit dem Handy gefilmt. Marlies macht sich Sorgen, dass ihre Enkel mit in so eine Schlägerei hineingezogen werden könnten. Auch, dass sie wie die anderen gebannt zuschauen könnten, ohne zu helfen, ist ihr nicht geheuer. Eigentlich erhofft sich das Ehepaar Hilfe von den christlichen Kirchen und Gemeinden. Doch neulich kam im Fernsehen ein Bericht über die schwindenden Mitgliederzahlen in der Landeskirche und dass die Kirchenimmobilien immer teurer werden. Viele Kirchengebäude kann man nicht mehr halten und sie werden zu Restaurants, Buchläden, zu Schlafunterkünften, Ausstellungsräumen und Turnhallen umfunktioniert. Die Möglichkeiten sind hier vielfältig. Nur die Verkündigung des Wortes Gottes scheint keine Nutzungsoption mehr zu sein. Marlies und Fred fragen sich, wo das noch hinführen soll mit dem Kirchensterben. Denn leider nimmt auch die Achtung vor dem Wort Gottes immer mehr ab. Neulich hat Marlies in einem Gasthaus auf der Toilette eine Bibel im Abfalleimer gefunden. Das war ein kleiner Schock für sie. Ohne Zweifel ist die Bibel das Buch, das von allen gedruckten Büchern am weitesten verbreitet ist. Ganz sicher steht in fast jedem deutschen Haushalt ein Exemplar im Regal. Aber wird es auch gelesen? Daran hat Marlies ihre Zweifel. Vermutlich verstauben die meisten Bibeln nur. Das ist dann auch nicht anders als wegwerfen, findet sie. Fred gibt ihr recht. Viele kennen den Inhalt der Bibel gar nicht mehr. Und wenn man was nicht kennt, fühlt man sich schnell davon bedroht. Also, wenn man etwas nicht kennt, fühlt man sich schnell davon bedroht. Kein Wunder, dass die Christenverfolgung zunimmt. Fred hat neulich den aktuellen Weltverfolgungsindex von Open Doors in der Hand gehabt. Über die Jahre breiten sich die farbigen Flächen immer mehr aus und werden immer dunkler, beobachtet er. Weltweit sind aktuell mehr als 360 Millionen Christen aufgrund ihres Glaubens einem hohen Maß an Verfolgung und Diskriminierung ausgesetzt. Das ist jeder achte Christ. Fred befürchtet, dass es nicht mehr lange dauert, bis es auch in Europa zu Christenverfolgung kommen wird. Marlies und Fred, sie erleben eine mehr und mehr zerrissene Welt. Was kann man tun, fragen sie sich. Wie sollen wir in alledem und mit alledem leben? Gibt es dafür Antworten aus der Bibel? Oder ist das alles zu sehr Thema unserer Zeit, zu westlich, zu postmodern? Auf den ersten Blick scheint das so. Wir leben nun mal heute und betrachten ganz gern alles aus unserer heutigen Perspektive. Und wir halten auch gern unsere Zeit und unsere Erfahrungen für einzigartig. Die Wahrheit ist allerdings, so neu ist das alles gar nicht. Wenn man genauer überlegt, wird schnell klar, ganz ähnlich wie heute war es auch schon damals, zu Jesu Zeiten. Auch damals schon gab es bei den Römern und den Griechen viele verschiedene sexuelle Orientierungen, die sich vor allem in der Tempelprostitution, aber auch im Alltagsleben zeigten. Nur der Regenbogen als Symbol, das scheint wohl eine neue Idee zu sein. Auch damals schon gab es gewaltbereite Gruppierungen, ich erinnere an die Zeloten, die immer wieder blutige Anschläge und Aufstände versuchten. Auch damals schon war die Gewalt im Alltag ganz normal, auch nicht weniger heftig als heute. Im Gegenteil, die sogenannte Züchtigung war sogar ganz selbstverständlich Bestandteil jeder Schule. Und die Zugehörigkeit zur Glaubensgemeinschaft? Gut, damals ging jeder gute Israelit in den Tempel und nahm an den religiösen Versammlungen teil. Trotzdem wird in den Evangelien immer wieder vor erstarrter Frömmigkeit gewarnt. Man kann mit dem Körper anwesend sein, während das Herz ganz woanders ist. Dann beschäftigen sich die Menschen auch nicht mehr mit dem Wort Gottes. Das war damals nicht anders als heute. Nur, dass damals nicht jeder eine gedruckte Bibel zu Hause hatte. Und auch die Verfolgung war bei den ersten Christen ein Thema. Denken wir nur an die grausamen römischen Spiele im Kolosseum. Wir sehen, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Was wir heute erleben, gab es auch damals schon, vielleicht in Nuancen anders, aber im Grundsatz nicht. Deshalb will ich uns heute auch gar nichts Neues sagen, sondern etwas Altbekanntes wieder in Erinnerung rufen. Die gute Botschaft ist nämlich, es gibt eine Antwort auf die Probleme damals und genauso auch für uns heute. Und die können wir der Bibel entnehmen. Jesus gibt sie selbst in Johannes 15. Es ist ein sehr bekannter Text, Sie werden ihn alle kennen. Aber das zeigt ja nur, wie wichtig er ist. Wir schauen uns gleich die Verse 5 bis 12 an. Auf die mögliche Frage der Jünger damals und dann eben auch für uns heute, wie sollen wir mit und in dieser zerrissenen Welt leben, sagt Jesus, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Das ist die Antwort. Jesus sagt, ich bin. Das ist die Antwort. Ich bin. Ich bin die Antwort, sagt Jesus. Ich und weil ich bin, deshalb könnt ihr sein. Ich bin und ihr seid. Und was sind wir? Jesus sagt es mit einem Bild, dem Weinstock. Weinanbau gehörte zu den ersten landwirtschaftlichen Tätigkeiten überhaupt. Man kannte ihn in allen frühen südeuropäischen Kulturen. Er bedeutet sehr viel Arbeit. Ich bin kein Weinbauer, ich bin eher ein Schreibtischtäter, aber vielleicht mancher von Ihnen ist damit vertraut. Man muss den Weinstock beschneiden, man muss den Boden lockern, man muss Unkraut entfernen. Und wenn man das alles nicht macht, verwildert der Weinstock. Damit war man dann das ganze Jahr über beschäftigt. Deshalb galt der Weinberg immer schon als sehr wertvoll. Wer einen hatte, war ein reicher Mensch. Der Weinstock ist eine Kletterpflanze, die besonders im trockenen, sonnigen Israel gut gedeihen kann. Er hat verschiedene Teile. Da sind zunächst mal die Wurzeln. Sie reichen oft mehrere Meter tief ins Erdreich, sodass die Pflanze dann auch bei trockenem Boden sehr gut überleben kann. Dann kommt der Rebstock. Er gibt den Reben Saft und kann dick wie ein Baumstamm werden. Sein Holz ist sehr hart und wurde früher nur als Feuerholz konnte man nur als Feuerholz verwenden. Heute macht man daraus auch Kunstgegenstände. Danach kommen die Rebschosse oder auch Reben. Ihre Länge kann 2 bis 4 Meter betragen. Und jetzt etwas, was ich gar nicht wusste, sehr interessant. Sie tragen erst nach 3 Jahren die ersten Früchte. 3 Jahre braucht es. Und sie müssen immer wieder zurechtgestutzt werden, wenn keine Frucht mehr kommt. Hier nicken welche, scheint ein Experte zu sein. Und dann kommen natürlich die Trauben. Aus ihnen wird der Wein hergestellt, aber auch Rosinen oder Traubenhonig oder Essig. Und dann ist da noch der Weingärtner. Er ist derjenige, der die ganze Arbeit hat, aber auch derjenige, der über den Weinstock entscheidet. Jesus lässt zu Beginn von Johannes 15 keinen Zweifel daran, wer der Weingärtner ist, nämlich Gott selbst. Daher stammen die 2 bekannten Erkenntnisse, an die man sich immer wieder erinnern sollte. Erstens, es gibt einen Gott, und zweitens, ich bin es nicht. Erstens, es gibt einen Gott, und zweitens, ich bin es nicht. Oder wie Billy Graham das ausdrückte, und das ist ein Zitat, das zu einem persönlichen Wahlspruch für mich geworden ist: Zu richten ist Gottes Aufgabe, zu überführen die Aufgabe des Heiligen Geistes, und unsere Aufgabe ist es, zu lieben. Zu richten ist Gottes Aufgabe, zu überführen die Aufgabe des Heiligen Geistes, und unsere Aufgabe ist es, zu lieben. Wir sind also nicht der Weingärtner und nicht der Weinstock, aber auch nicht die Frucht. Wir sind der Rebschoss, die Rebe. Und was bedeutet das? Wir lesen weiter in Vers 5. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Das bedeutet, Marlies und Fred und genauso auch wir sind der Welt nicht ausgeliefert, sondern wir können etwas ändern, zusammen mit Jesus. Gemeinsam mit ihm sollen und können wir die Welt gestalten. Die Kraft dazu kommt von Gott. Was es dazu aber braucht, ist das Bleiben in Jesus. Gemeint ist ein organischer, ganzheitlicher Lebenszusammenhang mit ihm. Nicht ab und zu, nicht gelegentlich, sondern ständig. Also 24/7, wie man heute so modern sagt. Mit ganzem Herzen. Diese Verbindung ist wichtig, sie bringt Frucht. Und Frucht ist das Ziel, für das die Reben, also wir, den Saft empfangen. Nicht zum eigenen Wachsen, jedenfalls nicht nur zum eigenen Wachsen und Gedeihen, sondern für die Frucht. Das Gegenteil dazu steht in Vers 6. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Die Satzkonstruktion im Griechischen meint hier, es geht um eine Rebe, die keine Frucht tragen will. Sie will es nicht. Das sind also Zweige, die sich entscheiden, dass sie es auf eigene Faust versuchen. Das Ergebnis ist vorprogrammiert. Ohne Verbindung zu Jesus verdorren wir. Wir sehen hier 2 deutliche Gegensätze, bleiben und verdorren. Mit verdorren wird das biblische Zerreino übersetzt. Es bedeutet auch austrocknen, verwelken, vom Leben getrennt sein, erstarren, starr werden. Man kann auch erstarren, bewegungsunfähig werden. Das ist verdorren. Die Konsequenz davon ist Fruchtlosigkeit und damit Feuer. Eine fruchtlose Rebe wird abgeschnitten und verbrannt. Demgegenüber steht das griechische Meno, bleiben. Das bedeutet auch bleiben, an etwas festhalten, feststehen, stehen bleiben. Am Leben bleiben oder leben, aber auch geduldig sein. Bleiben, bis jemand kommt. Oder aushalten unter Dingen und Umständen. Wer so bleibt, feststeht, aushält, der bringt Frucht. Für diese Menschen gilt, Vers 7, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Und das, worum wir dann bitten werden, ist die Frucht. So heißt es in Vers 8, hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Jetzt kommen wir zu der Frage, was denn mit Frucht gemeint ist, also was denn die Frucht ist, um die es hier geht. Dazu eine kleine Geschichte von Axel Kühner. Sie heißt Die Wunschliste und geht so. Ein junger Mann hatte einen Traum. Er betrat einen Laden. Hinter der Ladentheke sah er einen Engel. Hastig fragte er ihn, was verkaufen Sie? Der Engel gab ihm freundlich zur Antwort, alles, was Sie wollen. Na, das möchte man auch mal erleben. Der junge Mann sagte auch prompt, dann hätte ich gern das Ende aller Kriege, mehr Bereitschaft, miteinander zu reden, die Beseitigung der Elendsviertel in Lateinamerika, mehr Hilfen für Jugendliche, mehr Zeit der Eltern, um mit ihren Kindern zu spielen. Und da fiel ihm der Engel ins Wort und sagte, entschuldigen Sie, junger Mann, Sie haben mich falsch verstanden. Wir verkaufen keine Früchte, wir verkaufen den Samen. Manchmal wünschen wir uns das so, dass Gott einfach die Welt umkrempelt und neu macht und uns wie ein Engel alles fix und fertig serviert. Das hätten wir ganz gerne. Doch leider klappt das nur selten. Für die Frucht, um die es in unserem Text geht, müssen wir etwas tun. Manchmal auch etwas lassen. Wir müssen Jünger Jesu werden und das ist Arbeit. Was ist ein Jünger? Das griechische Wort Mathetes kann man auch mit Schüler oder Lernender übersetzen. Es meint ganz allgemein einen Anhänger, der die an ihn weitergegebene Lehre annimmt und als Richtschnur für sein Verhalten übernimmt. Im Alten Testament sind Jünger Menschen, die in einer Zeit des allgemeinen Abfalls, also vielleicht ähnlich wie wir das heute erleben, die in so einer Zeit an Gottes Zeugnis und Gesetz festhalten und die auf die Reden des Herrn hören und ihm gehorchen. Altes Testament. In den Evangelien sind die Jünger Jesu dann Menschen, die ihn, also Jesus, als Lehrer anerkannten, seine Lehre hörten und ihn auf seinen Wegen begleiteten. Später sind es dann alle gläubig gewordenen, die dann auch Christen genannt werden. Heute würden wir uns ja auch dazu zählen. Jünger sind also Menschen, die Jesus äußerlich hinterhergehen. Solche Menschen verlassen Dinge und Personen des bisherigen Lebensumfeldes und brechen mit allen Bindungen, die sie bisher hatten. Jünger sein bedeutet immer, immer Veränderung. Manche brauchen ein offenes Haus. Manche brauchen eine offene Geldtasche. Manche brauchen einen offenen Mund. Manche brauchen offen, was auch immer. Jünger sind Menschen, die sich der Autorität Jesu unterstellen. Und das bedeutet völlige, bedingungslose, exklusive Hingabe. 24/7. Mit ganzem Herzen, das ist ein Jünger. Einer, der sich täglich neu an Jesus bindet. Also nicht nur einmal, sondern immer wieder. Jeden Tag von vorn. Das ist manchmal mühsam, aber das muss man so machen. Jeden Tag wieder. Es sind Menschen, die ihren Glauben praktisch leben. Diese Menschen tun, was sie sagen. Und das sieht man. Das sieht man. Es sind Menschen, die Lernende sind und Lernende bleiben. Jünger lernen, wie man liebt, wie man glaubt und wie man leidet. Das lernen Jünger. Und das ihr ganzes Leben lang. Es sind Menschen, die in den Zeugendienst gerufen sind. Sie bauen am Reich Gottes mit. Denn was sie wollen, ist, dass der Wille Gottes in unseren Familien und Städten und Ländern zum Durchbruch kommt. Das ist ihr innigster Wunsch. So sind Jünger. Und die Vollmacht dafür bekommen sie von ihrem Herrn. Der Heilige Geist durchdringt sie und hilft ihnen bei ihren Entscheidungen. Solche Jünger zu sein und zu werden und andere zu solcher Jüngerschaft einzuladen, das ist die Frucht. Sie, diese Frucht, Jüngerschaft, ist das Zeichen für den Segen Gottes, nicht Besitz, Gesundheit oder Fähigkeiten. Jüngerschaft ist es. Doch die Frage ist, wie bringt man denn Frucht? Jesus sagt uns das in Vers 9. Wie der Vater mich geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Jetzt kommt ein neues Wort hier rein. Das entscheidende Wort ist hier das Wort Liebe. Jesus liebt mich und zwar bedingungslos. Deshalb kann ich überhaupt lieben, weil er mich zuerst geliebt hat. In dieser Liebe sollen wir bleiben. Das heißt, wir sollen Jesus und seinen Worten glauben und ihm vertrauen. Er meint es gut und er macht es gut. Daran sollen wir festhalten, unverrückbar, egal was kommt. Und so wie er uns liebt, so sollen wir weiterlieben. Doch was ist mit Liebe gemeint? Im Griechischen gibt es für das deutsche Wort Liebe drei verschiedene Worte. Das wissen Sie sicher. Ich wiederhole sie aber noch mal kurz, weil es wichtig ist, dass man sie nicht verwechselt. Das erste ist Phileo. Phileo ist die Liebe, die auf Emotionen beruht. Sie ist die Antwort auf gegenseitige Anziehung. Also wenn Gefühle mitspielen und wenn man jemanden sehr mag, dann ist das Phileo. Wir kennen das von David und Jonathan. Die zweite ist Liebeart ist Eros. Eros ist die Liebe, die auf sexueller Anziehung beruht. Hier geht es um das leidenschaftliche Begehren. Das Wort kommt an sich nicht in der Bibel vor, also nicht als Wort, der Sachverhalt aber schon, zum Beispiel im Hohelied und an anderen Stellen auch. Und die dritte Art der Liebe ist die Agape, haben Sie sicher auch schon mal gehört. Das ist die Liebe, die auf einer Entscheidung beruht. Sie ist die Liebe des Verstandes und des Willens. Für sie braucht es einen bewussten Entschluss. In der Bibel ist Jesus das Paradebeispiel für diese Form der Liebe. In unserem Text ist es die Agape-Liebe, in der wir bleiben sollen. Es geht also nicht um schöne Gefühle. Es geht nicht um Leidenschaft, sondern es geht um eine Entscheidung. Will ich tun, was mein Herr mir sagt? Will ich seiner Weisung folgen? Will ich lieben? Das ist die Frage. Wenn ja, was muss ich tun? Jesus sagt das in Vers 10. Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben. Wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch ist und eure Freude völlig wird. Jetzt kommt neben der Liebe ein ganz neues Wort ins Spiel, Gebot. Seit Luther sagen wir auch gern Gesetz. Oft ist das Gesetz in unserem Verständnis genau das Gegenteil von Liebe. Wir verstehen es als eine Art Spannung und meinen, wir müssten die Liebe gegen das Gesetz setzen und umgekehrt. Wie genau und wie stark? Darüber gab es in der Geschichte unter den Christen viel Streit. Und manchmal geht er sogar bis in die heutige Zeit hinein. Manche haben die Gebote zu sehr betont, weil sie fanden, dass andere die Liebe zu sehr betonten. Und umgekehrt. Und beide Seiten sahen sich dabei als bibeltreue Christen. Wie kann das sein? Ich glaube, das liegt an unserer unterschiedlichen Wahrnehmung. Und das möchte ich Ihnen gerne mal an einem Beispiel deutlich machen. Was sehen Sie hier? Jetzt sind Sie dran. Was sehen Sie hier? Richtig, als gute Europäer sehen wir hier einen Stern. Eigentlich sind es nur Punkte, hat jemand ihr gesagt, hat er vollkommen recht. Eigentlich sind es nur Punkte, aber unser Gehirn verbindet sie mit etwas Bekanntem. Und das ist mit Blick auf die Weihnachtszeit, Dominosteine sind ja schon draußen, da kommt das wieder so in unseren Kopf, mit Blick auf die Weihnachtszeit ist das in der Regel ein Stern. Und das passt ja auch zu uns Deutschen, ne? Ein wenig spitz, scharfkantig, symmetrisch, ordentlich, gerade. Klar, das ist ein Stern. Aber eigentlich sind es nur Punkte. Und es kann sein, dass jemand aus einem anderen Kulturkreis, der einen ganz anderen Hintergrund hat, gar keinen Stern sieht, sondern zwei Kreise. Vielleicht geht das jemandem aus Afrika so, der an die Sonne am Himmel denkt oder an eine runde Hütte oder irgendwas Ähnliches in der Art. Wer hat denn jetzt recht? Vielleicht keiner von beiden. Oder vielleicht ja beide. Gerade bei Bibelinterpretation könnte das doch sein, wenn wir uns fragen, wie Gott ist. Und das ist ja die zentrale Frage hinter jedem Bibelstudium. Das ist, warum Sie heute Morgen hier sind, weil Sie diese Frage beantwortet haben wollen. Wie ist Gott? Das ist, was wir wissen wollen. Wie ist Gott? Könnte es nicht sein, dass er spitz und rund zugleich ist? Wir können das nur herausfinden, wenn wir uns aufeinander einlassen und lernen, gemeinsam zu sehen. Kein einzelner Mensch erfasst für sich alleine, wie Gott ist. Keiner. Dazu sind wir viel zu klein und viel zu einseitig, viel zu kurzsichtig. Nur wenn wir von verschiedenen Seiten kommen, aus verschiedenen Perspektiven schauen, können wir ihn vielleicht ein bisschen besser verstehen. Deshalb glaube ich, dass es wichtig ist, die Ansichten von anderen nicht nur stehen zu lassen. Nein, wir sollten das Anderssein des anderen begrüßen. Wir sollten es willkommen heißen und es sogar fördern. Ein bisschen feiern sogar, wenn es geht. Weil es uns Sichtweisen eröffnet, die wir aus uns heraus gar nie hätten. Der andere ist eine echte Bereicherung. Er kann uns auf Dinge aufmerksam machen, die wir alleine nicht sehen können. Deshalb ist Gemeinschaft so wichtig und auch das Bibellesen in Gemeinschaft. Allerdings müssen wir uns dabei auch selbst ein bisschen auf die Schliche kommen. Es gibt nicht so etwas wie eine psychologische Rille. Das zeige ich Ihnen auch mal. Lesen Sie mal mit mir diese Worte, die hier untereinander stehen. Jetzt brauchen Sie ein bisschen Mut. Ich möchte, dass Sie die mal laut mit mir lesen, von oben nach unten. Also, in einem Atemzug lesen wir jetzt vor. Los geht's. Alpenländer, Münsterländer, Hinsterländer, Enterbänder. Hä? Was sind das für merkwürdige Worte? Was ist passiert? Die ersten drei Worte haben, die letzten drei Worte haben wir falsch betont gelesen. Es heißt Alpenländer, Münsterländer, Hinsterbender, Enterbender, Benebelter. Durch die ersten beiden Worte sind wir in eine Betonungsrille gekommen, wie bei der Schallplatte. Alpenländer, Münsterländer, Hinsterbender, Enterbender, Benebelter. Da ist man so drin. Und Schallplatte kennen Sie vielleicht noch, die Älteren unter uns, das Ding mit dem Loch in der Mitte und den Rillen. Bei der Bibellese passiert uns das auch ganz schnell. Wir lesen, was wir immer lesen. Wie eine Schallplatte. Und wir merken gar nicht, dass wir in einen Trott geraten. Und jetzt kommt das Interessante. Ich habe noch ein zweites Beispiel für Sie. Nur drei Worte. Lesen Sie mal mit mir. Polarstern, Morgenstern, Zwergelstern. Was ist das? Na, das sind Zwergelstern. Zwergelstern. komisch. Diesmal wussten wir doch, worum es geht. Ich habe es Ihnen doch vorher gesagt. Und trotzdem passiert uns das. Wir geraten in die Betonungsrille. Ganz ehrlich, mir geht das jedes Mal so. Jedes Mal. Ich lese immer Polarstern, Morgenstern, Zwergelstern. Obwohl ich das natürlich weiß. Ich habe schon x-mal gemacht. Ich weiß das ganz genau. So stark ist eine psychologische Rille. Und niemand ist davor gefeit. Das muss uns bewusst sein. In Bezug auf die Bibel wird es dann schräg oder sogar bedenklich, wenn wir meinen, wir wissen, wie es geht und wir müssen deshalb nicht mehr um Erkenntnis ringen. Wir haben es doch schon. Tudum, 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 tudum. Alles klar. Wenn wir nicht mehr gemeinsam ringen und abwägen, geraten wir vielleicht in eine psychologische Rille. Und dann verlieren wir den Kontakt zu Jesus, unserem Weinstock. Und dann sterben wir ab, egal wie gut wir es meinen. Wenn wir nämlich Jesus zuhören und wenn wir das eben getan hätten vorher, oder Sie haben es vielleicht getan, ich lade Sie ein, wenn wir Jesus zuhören, merken wir, dass Gebot und Liebe für ihn gar keine Gegensätze sind, sondern bei ihm zusammengehören. Gebot und Liebe. Das Gebot erfordert Gehorsam und das bedeutet äußerliches Tun. Das Tun, das muss man sehen können. Das ist für uns vielleicht manchmal eckig und spitz. Tut vielleicht auch mal weh, dass man was machen muss. Die Liebe dagegen erfordert eine Entscheidung. Eine Entscheidung zum Glauben, zum Vertrauen. Das ist eine Haltung, was Inneres. Wir erleben sie vielleicht eher als weich und rund. Agape-Liebe im Sinne der Bibel meint, den Glauben ins Leben zu bringen. Also Vertrauen und Gehorsam. Innere Haltung und äußeres Tun, beides zusammen. Und das Geheimnis ist, wenn man beides zusammenbringt, ist das Ergebnis Freude. Es ist die tiefe Freude, die man empfindet, wenn man wie Jesus in vollkommener Übereinstimmung und inniger Gemeinschaft mit Gott lebt. Das erfüllt ganz und gar. Das gibt Frieden, Ruhe und Gelassenheit. Gebot und Liebe zusammen. Menschen, die das tun, die strahlen von innen heraus. Meistens ohne, dass sie das selber beabsichtigen. Und dann ist das Halten der Gebote ein inneres Bedürfnis, keine Pflicht. In Vers 12 schließlich fasst Jesus das alles nochmal zusammen. Dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Wenn Sie sich früher mal gefragt haben, wie kann man denn Liebe gebieten, jetzt wissen Sie es, weil das zusammengehört. Dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Schon früher in Johannes 13 hat Jesus gesagt, an eurer Liebe füreinander wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Bisher hat die Welt die Jüngerschaft daran erkannt, dass sie hinter Jesus hergegangen sind. Das war ein Jünger. Jetzt ist das Erkennungszeichen die Liebe untereinander. Wie sieht diese Liebe nun praktisch aus? Wie setzt man sie in seinem eigenen Leben um? Liebe umfasst immer drei Bereiche. Es ist egal, ob es um die Liebe zum Ehepartner geht oder zum Freund oder zu einem anderen Menschen. Es sind immer drei Dinge, an die man denken muss. Nämlich zum einen das Reden miteinander. Kommunikation, sagen wir so schön modern. Und zwar reden über das, was mich wirklich bewegt. Nicht viel reden, sondern tiefes Reden. Reden über das, was mich bewegt. Das Zweite, was man braucht, immer, ist die Gemeinschaft, das Zusammentreffen mit dem anderen. Man muss sich begegnen. Aber dafür muss man auch ganz da sein. Man kann nicht mit dem Kopf schon irgendwo wieder woanders sein. Ganz da sein. Und das Dritte, was auch dazu gehört, ist die praktische Hilfe. Das Tun von Dingen. Und zwar gemeint sind Dinge, die dem anderen nützen und sein Leben fördern. Nicht meins, sondern sein Leben. Das ist Liebe. Wem gilt diese Liebe, für die wir uns entscheiden sollen? Nun, das wissen Sie alle, diese Liebe ist zweifach, nämlich einmal die Liebe zu Gott und das zweite die Liebe zum anderen. Und da kann der andere in der Gemeinde sein, also mein Nichtchrist könnte das sein, oder es könnte auch jemand außerhalb der Gemeinde sein, also ich sag mal, die noch Nichtchristen sind damit gemeint. So, jetzt haben wir eine Tabelle und wir können miteinander diese Tabelle füllen und uns anschauen, wie sieht das denn jetzt eigentlich aus. Starten wir mal mit der Liebe zu Gott. Kommunikation mit Gott ist relativ leicht, das ist natürlich das Gebet. Echtes, ehrliches Reden mit Gott von Herzen. Wenn ich mit Gott über Dinge spreche, die mich und ihn wirklich bewegen, das Gebet. Mit Gott über Dinge sprechen, die ihn und mich wirklich bewegen. Gemeinschaft mit Gott, wie erleben wir die? Vor allen Dingen in der stillen Zeit, im Bibellesen, manchmal auch im Lobpreis, je nachdem, was Sie so für ein Typ von Mensch sind. Da erleben Sie Gemeinschaft mit Gott. Und ganz praktisch, wie liebt man Gott ganz praktisch? Indem man an seinem Reich mitbaut. Wo und wie das geschehen soll, na, da gibt es viele Möglichkeiten und das kann uns kein Prediger sagen. Das muss man selber herausfinden. Und zwar in Verbindung mit dem Heiligen Geist wird man das herausfinden, wenn man Gott danach fragt. Wie sieht jetzt die Liebe in der Gemeinde praktisch aus? Es geht wieder genauso los. Das allererste ist Reden miteinander, Kommunikation. Und Kommunikation in der Gemeinde ist aktive Beteiligung, wenn ich meine Ideen einbringe, wenn ich andere nach ihrer Meinung frage, wenn ich mit ihnen gemeinsam um Lösungen ringe und zwar beteiligt bin mit dem Herzen ganz dabei. Das ist Kommunikation mit dem anderen. Gemeinschaft lebt man in der Gemeinde, wenn ich den anderen bei Gemeindeaktivitäten treffe. Gottesdienste helfen da oder Sie können auch Bibelstunden sagen, aber vor allem sind es Hauskreise, die da helfen, weil ich mich in Hauskreisen besser öffnen kann, ein bisschen was von mir geben kann und mich einbringen kann. Aber dazu muss ich natürlich auch kommen und ich muss teilnehmen, mitmachen, mit dem Herzen dabei sein, sonst geht's nicht. Und praktische Hilfe in der Gemeinde, nun ja, da gibt es jetzt viele Möglichkeiten. Sie könnten zum Beispiel putzen oder Kaffee kochen oder Musik machen oder jemandem beim Umzug helfen oder, naja, die Möglichkeiten sind vielfältig. Auch hier kann und muss man sich vom Heiligen Geist leiten lassen. Wie sieht's in der Welt aus? Menschen außerhalb der Gemeinde, Kommunikation, auch da natürlich, ich muss mit den Menschen, die ich treffe, sprechen. Dazu muss ich sie wahrnehmen. Ich muss ihnen zuhören, sie verstehen. Mich nicht still raushalten, sondern mitreden, offen und ehrlich. Und auch mal persönlich, mit einem Arbeitskollegen zum Beispiel. Muss ja nicht in der großen Gruppe sein, aber vielleicht einzeln, im Einzelgespräch. Für die Gemeinschaft muss ich dahin gehen, wo die anderen sich treffen. Ich kann nicht erwarten, dass sie zu mir kommen. Vielleicht sollte ich in einen Verein eintreten oder mich ehrenamtlich engagieren irgendwo oder irgendwas Ähnliches. Und für die praktische Hilfe, die kann man auch beim Nachbarn leisten. Vielleicht ist jemand krank und ich gehe für ihn zur Apotheke. Oder ich berate einen Arbeitskollegen beim Autokauf. Oder ich packe mit an, wenn jemand renoviert. Möglichkeiten gibt es da viele, wenn man mit offenen Augen durch die Welt geht. Praktische Hilfe kann übrigens auch das Gebet für den anderen sein. Auch das ist eine ganz praktische Hilfe. Jetzt haben wir eine volle Tabelle. So sieht Liebe praktisch aus. Liebe, die im Herzen startet und dann im Leben sichtbar und erlebbar wird. Wenn jetzt jeder von Ihnen so eine Tabelle für sich machen würde, wie würde die aussehen? Was würde in den Feldern stehen? Was würden Sie da eintragen? Übrigens, noch ein Hinweis. In den Feldern kann zu viel oder zu wenig stehen. Es kann auch zu viel drin stehen. Wo steht denn bei mir zu viel? Wo übertreibe ich? Wo bin ich zu viel engagiert und wo zu wenig? Wo habe ich vielleicht Lücken? Die Frage ist, über welches Feld solltest du mal persönlich nachdenken? Welches dieser neuen Felder? Wo möchte Jesus, dass du stärker hinschaust? Jetzt geht es nicht um Zwang oder Druck. Also es geht nicht darum, dass wir noch mehr tun müssen. Das möchte ich nicht Ihnen mitteilen. Immer noch mehr. Darum geht es nicht. Es ist kein Muss, sondern Freude. Es geht darum, sich von Gott ansprechen zu lassen und sich leiten zu lassen. Und dafür möchte ich Ihnen jetzt ein paar Minuten Zeit geben. Ich habe Ihnen ein Musikstück mitgebracht. Das dauert 4,5 Minuten. Sie können sich also jetzt ganz in Ruhe Zeit lassen. Die Tabelle in Gedanken mal durchgehen und sich selber überlegen, an welcher Stelle passt es gut? Wo ist zu viel drin bei mir? Wo ist zu wenig? Wo sollte ich drüber nachdenken? Und wenn Sie jetzt sagen, ach, da habe ich jetzt Sonntagnachmittag gar keine Lust zu, dann genießen Sie einfach die Musik. 4,5 Minuten. Liebe ist eine Entscheidung. Sie kostet etwas. Wir können sie nur in Anbindung an Jesus erleben und weitergeben. Aber das können wir. Marlies und Fred können es auch. Nach einer Bibelarbeit über Johannes 15 haben die beiden sich zusammengesetzt und überlegt, wie sie der zerrissenen Welt um sich her mit der Liebe Jesu begegnen können. Ihnen ist klar geworden, dass die Menschen, die zum Christopher Street Day kommen, eigentlich auf der Suche sind. Sie wollen endlich angenommen sein, endlich geliebt werden, so schräg wie sie sind. Marlies und Fred haben gemerkt, dass sie das verstehen können. Sie haben für sich entschieden, dass Gott der Richter ist und dass sie jedem Menschen, und sei er noch so schräg, mit Liebe begegnen wollen. Auch die Rechtsradikalen sind eigentlich nur von Angst getrieben, ist Fred klar geworden, als er sich zur Liebe entschlossen hat. Jetzt kann er auch die rassistischen Bemerkungen seiner Arbeitskollegen besser einordnen. Fred will versuchen, ein besseres Vertrauensverhältnis zu seinen Kollegen aufzubauen. Möglicherweise kann er ihnen dann eines Tages von Jesus erzählen. Und sie merken vielleicht, dass sie mit Jesu Hilfe ihre Angst vor dem Fremden nachlässt. Marlies und Fred wollen diese Liebe auch ihren Enkeln vermitteln und ihnen beibringen, wie man lernt, andere verstehen und sie stehen zu lassen, auch wenn man ihre Meinung nicht teilt. Und sie haben sich vorgenommen, die Enkel zu ermutigen, nicht untätig daneben zu stehen, wenn Menschen bedrängt sind und Hilfe brauchen. Das Kirchensterben können Marlies und Fred nicht aufhalten. Aber sie können zu den Veranstaltungen ihrer Gemeinde gehen. Und zwar nicht mit einer Unterhaltungserwartung, sondern um die Gemeinschaft zu fördern. Hier wollen Marlies und Fred sich aktiv einbringen, wo immer Hilfe benötigt wird. Nächste Woche werden sie darüber mal mit ihrer Gemeindeleitung sprechen. Und zum regelmäßigen Bibellesen haben sie sich entschlossen. Bei ihnen soll das Buch der Bücher nicht im Schrank verstauben. Vielleicht können sie ja auch noch andere begeistern und einen Hauskreis gründen oder einen Gebetskreis. Dort möchten Marlies und Fred dann für die verfolgten Christen beten. Sie haben sich fest vorgenommen, dass dieses Anliegen ein Schwerpunkt für ihre gemeinsamen Gebetszeiten werden soll. Marlies und Fred ist ganz neu bewusst geworden, dass sie von Gott geliebt sind. Diese Liebe möchten sie in Verbindung mit Jesus weitergeben und so ein kleines bisschen dazu beitragen, dass ihre zerrissene Welt Heilung erfährt. Sie möchten lernen, die Menschen um sich herum mit Jesu Augen zu sehen. So wie Billy Graham es gesagt hat, zu richten ist Gottes Aufgabe. Zu überführen ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Und unsere Aufgabe ist es, zu leben. Amen. Jetzt singen wir zusammen eine Antwort auf das, was Sie gehört haben. Das Lied Der Weinstock, das ist die Nummer 423. 423 in den grünen Büchern, Der Weinstock. Und nun wünsche ich Ihnen noch einen schönen und gesegneten Sonntag. Dankeschön.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eitlingen.de.